Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Ja, und heute nehmen wir den Namen unserer Sendung Lebenszeit mal ganz wörtlich. Wir haben Menschen ins Studio eingeladen, die noch viel Lebenszeit vor sich haben. Junge Leute, die in der Ausbildung stehen, die die Schule besuchen oder bereits erste Schritte ins Berufsleben gemacht haben, sogar schon zu beruflichen Erfolgen gekommen sind. Wie ist Ihr Lebensgefühl? Was haben Sie vor mit Ihrem Leben? Wo sehen Sie Hemmnisse? Was macht gutes Leben für Sie aus? Welche Sorgen haben Sie? Worüber und auf was freuen Sie sich? Willkommen zur Lebenszeit, Andrea Stopp am Mikrofon. Ich freue mich meinerseits über den jungen Besuch im Studio und auch auf Sie, meine Damen und Herren, meine lieben jungen Leute, wenn ihr anrufen wollt. Auch ihr habt die Möglichkeit, euch einzuschalten in unsere Gespräche. Ich nenne dafür gleich die Telefonnummer. Es ist diesmal in dieser Sendung Lebenszeit kein wissender Einordner mit dabei, kein Jugendpsychologe, kein Soziologe, der analysiert hat, wer ihr seid und was ihr so denkt. Diese Sendung hier gehört ganz euch und wir Ältere sind ganz gespannt zu erfahren, was euch umtreibt. Übrigens haben wir vereinbart, dass wir in dieser Sendung du sagen dürfen. Ich darf meine Gäste duzen. Wenn ihr von außerhalb mitwirken möchtet, euch in unsere Gespräche einschalten wollt, dann ist das hier die Telefonnummer, die man wählen muss. 00800, das macht die ganze Geschichte kostenlos aus ganz Europa. 4464 4464, das ist unsere Deutschlandfunk-Hörertelefonnummer. 00800 4464 4464, oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de, vielleicht auch die Telefonnummer angeben, dann haben wir die theoretische und praktische Chance, auch zurück anzurufen. Wie ist die junge Generation gestimmt? Die jungen Generationen eher pessimistisch, eher optimistisch? Wie ist Ihr Blick auf die Zukunft? Bei mir im Studio Kira Ballast und Philipp Kaul. Guten Morgen, Kira.
Guten Morgen.
Kira, was machst du im Leben?
Ja, ich mache im Moment eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin hier in Köln und bin dabei noch im Motorsport tätig.
Aha, das musst du uns dann gleich erzählen. 21 Jahre alt, im ersten Lehrjahr als Kfz-Mechatronikerin. Ich kann mir vorstellen, fast jeden Tag wirst du dann konfrontiert mit diesem Gedanken. Ist das nicht ein junger Beruf?
Schon. Also es geht hin und wieder. In meinem Betrieb sind alle super offen dafür. Also ich fühle mich da gar nicht ausgegrenzt oder wie ein schwarzes Schaf, sage ich mal.
Bist du das einzige Mädchen im Betrieb?
Genau, wir hatten jetzt ursprünglich noch eine andere Frau, die ist jetzt leider nicht mehr da, weil die einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen hat. Aber ja, jetzt bin ich erstmal die einzige Frau wieder.
Was macht man als Mechatronikerin?
Wir machen super viel Fehlersuche und Diagnose und dieses Grobe, was man sich als Mechaniker vorstellt. Dann reparieren, die Autos wieder ans Laufen bringen.
Das aber eben ist mit Bezug auf die Elektronik, weil das ist ja heutzutage weniger, dass das Getriebe kaputt geht, als dass irgendein Chip ausfällt, oder?
Das ist ja ausgewogen. Also wir machen sowohl viel Mechanisches als auch Elektrisches. Also das ist ausgeglichen.
Hattest du diesen Berufswunsch eigentlich schon immer oder wann hat es in deinem Kopf Klick gemacht, ich möchte gerne was mit Kfz machen?
Den Berufswunsch hatte ich eigentlich schon immer. Also seitdem ich klein bin, wollte ich immer mit Autos arbeiten und ja, da gab es eigentlich keine Alternative zu.
Ja. Jetzt bist du da, wie gesagt, im ersten Lehrjahr, das ist hier in Köln, bei BMW und du sagst, du schraubst gerne. Wie verläuft denn die Grenze zwischen deinem Beruf, deiner Lehre, in der du zurzeit bist, und deiner Freizeit?
Die läuft schon ziemlich fließend. Also ich mache natürlich auch in meiner Freizeit gerne super viel mit Autos, einfach weil das so einen großen Teil in meinem Leben einnimmt und ich das halt total gerne mache. Also ich sag mal, da gibt es kaum eine Grenze, weil ich das einfach so gerne mache und damit auch halt dann meine Zeit mit verbringen möchte.
Hat man als 21-Jährige ein eigenes Auto?
Ja, hat man, ja.
Weil du vom Fach bist?
Ach ja, also es ist jetzt kein BMW, sage ich mal. Die sind dann doch ein bisschen zu teuer jetzt in der Ausbildung. Aber ja, ich habe ein eigenes Auto.
Und das du auch nutzt, also bist viel unterwegs damit.
Genau, also gerade wenn ich für den Motorsport unterwegs bin, da ist man eben auf ein Auto angewiesen. Das kann man leider mit der Bahn nicht stemmen, da braucht man wirklich dann das Auto auch.
Aber brauchst du auch einen entsprechenden Geldbeutel, weil im Vergleich zum 9-Euro-Ticket zahlst du jetzt mehr für den Sprit?
Ja, das stimmt, aber das ist natürlich durch die Ausbildung dann etwas einfacher, zum Glück. Aber das, man merkt es schon, dass es auch alles ein bisschen teurer geworden ist.
Macht dir das Sorgen, so diese, wie man so neutral sagt, die Preisentwicklung und der bange Blick auf die Tankstellenanzeigen schon wieder 10 Cent teurer?
Schon ein bisschen, das hat es jetzt aber wieder genommen, dadurch, dass es, ich glaube, die Steuer gesenkt wurde und es sich jetzt wieder ein bisschen entspannt hat, wobei es ja immer noch teuer ist. Aber doch, das besorgt einen schon auch, gerade in der Ausbildung, wo man vielleicht nicht ganz so viel Geld hat, wie man jetzt ausgelernt wäre. Das ist schon nicht einfach.
Was so die automobile Zukunft betrifft, was denkst du, werden wir in 10 Jahren noch mit Autos fahren, die wir selber lenken dürfen, können, müssen? Oder wird sich das ändern?
Also es kommt natürlich immer mehr Technik dazu, das auf jeden Fall, wenn man jetzt schon mal guckt, was wir alles für Fahrsysteme da mit drin haben. Das Auto kann ja gefühlt fast alleine fahren. Ich glaube schon, dass wir es aber noch selber fahren werden. Mhm. Ich finde natürlich die Entwicklung eher interessant von E-Mobilität, wie das aussieht. Wobei ich persönlich nicht glaube, dass das schon unsere Endlösung ist. Ich glaube, das wird sich noch wesentlich weiterentwickeln, wie ist dann natürlich die Frage. Aber ich glaube nicht, dass es bei E-Mobilität stehen bleiben wird. Also da wird sich noch einiges tun in den nächsten Jahren.
Das heißt, auch bei euch im Betrieb, der Umweltschutz spielt eine große Rolle. Ist das so? Bist du täglich konfrontiert quasi auch mit Ideen oder Umsetzungen? Wie können wir die Erde gesund erhalten?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich glaube, es geht jedem Beruf in der Automobilbranche so. Aber wir versuchen natürlich in dem Sinne auch besonders sauber zu arbeiten. Also ja, Mülltrennung, wir versuchen möglichst wenig Schadstoffe irgendwie schlecht zu entsorgen. Also da wird schon viel drauf geachtet, dass wir unseren Teil zu
Kira Ballast, 21 Jahre, erstes Lehrjahr Kfz-Mechatronikerin. Ich möchte dir vorstellen, Philipp Kaul, der schräg gegenüber von dir im Studio sitzt. Philipp, herzlich willkommen im Deutschlandfunk. Guten Morgen.
Ja, danke Andreas für das herzliche Willkommen.
Wie ist der Morgen heute verlaufen? Was macht man als 23-Jähriger, wenn der Wecker geklingelt hat?
Also bei mir, ich habe so ein festes Ritual eigentlich. Ich versuche mal beim ersten Wecker aufzustehen, damit ich schon mal einen guten Drive in den Tag habe. Das war heute um 8 Uhr. Dann habe ich ein bisschen was gelesen und ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbracht und dann bin ich hier hingefahren.
Ich wage einfach zu fragen, du liest aber wahrscheinlich keine papierabonnierte Zeitung, die morgens im Postkasten steckt.
Nee, tatsächlich nicht. Ich lese auch gar keine Nachrichten tatsächlich. Ich habe ein Buch gelesen, ja.
23 Jahre, das haben wir schon gesagt, vor einem Jahr nach Köln gezogen, zunächst als Fotograf gearbeitet.
Ganz ursprünglich, ja, so mit 16, 17, 18 als Fotograf gearbeitet, ja.
Und dann bist du ins Gründergeschäft eingestiegen. Was hast du gegründet?
Ich habe mittlerweile schon mehrere Sachen gegründet, aber meine Hauptgründung, sage ich jetzt mal, ist meine Videoagentur in der Kölner Innenstadt. Da machen wir Videoproduktionen für Unternehmen im B2B-Bereich, genau.
Wer ist wir?
Wir sind ich und mein Team aus mittlerweile 10 Leuten und genau, das machen wir mit ganz viel Leidenschaft.
Das heißt, das sind deine Angestellten?
Ja.
Wie alt sind die wiederum?
Die, also das hatten wir gerade hier schon im Vorgespräch in der Runde besprochen, das waren mein ältester Mitarbeiter ist 28, aber in der Regel sind die so zwischen 21 und 24.
Also wenn man mit 23 Jahren bereits eine eigene Firma hat und Verantwortung ja auch hat für Mitarbeiter, wie empfindest du das als junger Mensch, quasi als Unternehmer Verantwortung zu haben?
Ich finde das großartig. Das macht mir sehr viel Spaß. Das treibt mich jeden Tag an, aufzustehen und zur Arbeit zu fahren. Das ist vor allem deswegen auch cool, weil ich mir mein eigenes System erschaffen kann und einfach selber bestimmen kann, wie ich arbeiten möchte, wie meine Räumlichkeiten aussehen. Vor allem aber auch das größte Privileg, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite. Weil man kennt es ja auch in Gesprächen mit Freunden oder so, wenn die sich dann über die Arbeitskollegen auslassen oder sowas. Sowas habe ich einfach nicht, weil ich mir ganz gezielt aussuche, mit wem ich arbeite, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden.
Und wie sind deine Kolleginnen und Kollegen da gestimmt? Hauen die richtig rein und machen alles für die Firma? Oder sagen die dann auch, nö, jetzt ist 17 Uhr, jetzt gehe ich?
Also war alles schon dabei tatsächlich. Man macht natürlich auch immer am Anfang viele Fehler, das gehört dazu, daraus lernt man. Mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich habe nur noch Leute bei mir, die sehr talentiert, sehr motiviert sind, eine hohe Arbeitsmoral haben und die geben auch richtig Gas.
Aber wie beurteilst du für dich selber diese sogenannte Work-Life-Balance, von dem wir Ältere dann oftmals sagen, die jungen Generationen tendieren sehr stark eher jetzt dahin, auch mal einen Schlussstrich zu ziehen und nicht das ganze Leben quasi in Anführungszeichen dem Beruf zu widmen?
Also bei mir ist es schon sehr gemischt. Die Übergänge sind auf jeden Fall fließend. Ich bin sehr gerne im Urlaub und kann mir jetzt durch die eigene Firma halt auch viel einfach ermöglichen, weil ich viel Freiheit habe. So bin ich jetzt zum Beispiel den ganzen Winter im Ausland und arbeite halt von da remote. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt eigentlich mehr so einen 9-to-5-Job habe, was ich sehr angenehm finde, weil ich dann eben auch noch viel Zeit für die Dinge habe, die mir mittlerweile wichtig geworden sind, wie Freunde, Familie, meine Freundin oder eben halt auch mein Sport.
Mhm. Hattest du Spaß und Freude in der Schule? Jetzt muss er nachdenken.
Ja, also teilweise schon, so bis zur 5., 6. Klasse, aber irgendwann nicht mehr. Also auch so in der Oberstufe bin ich auch nicht mehr so viel zur Schule gegangen. Ich habe dann teilweise auch Beurlaubungen bekommen, weil ich dann schon gearbeitet habe, weil ich dann Fotoshootings hatte.
Hast du das Abi gemacht?
Ja, das habe ich gemacht. War auch ganz okay so, aber ich habe es seitdem nicht mehr gebraucht und mittlerweile auch meine Zeugnisse zerrissen.
Na, nicht, dass sich das nochmal als Fehler herausstellt, dass du Zeugnisse zerreißt.
Also ich glaube, selbst wenn ich nochmal irgendwann irgendwo arbeiten sollte, möchte ich nicht bei einem Arbeitgeber arbeiten, der auf Zeugnisnoten Wert legt.
Wie reagiert denn deine Umwelt darauf, dass du als 23-Jähriger bereits ein Unternehmen führst und Verantwortung für 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast?
Also mein direktes Umfeld weiß es ja mittlerweile schon und die finden es auch cool. Die haben auch Verständnis dafür, wenn ich mal weniger Zeit habe. Wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann ist es schon oft auch was Besonderes für die und es ist ja auch was Besonderes. Und dann muss man das erstmal schon so ein bisschen erklären, was man so genau macht. Aber die Stimmung ist immer sehr positiv. Ja, die Leute finden es schon cool.
Und finanziell kommst du da gut über die Runden, sogar sehr gut?
Ja.
Zahlst du in eine Rentenkasse ein?
Nee, also jetzt in eine klassische Rentenkasse nicht. Ich investiere in Aktien und in andere Sachen, aber jetzt so klassische Systeme nicht.
Das ist bei dir, Kira, natürlich anders, weil du bist ja quasi angestellt. Da läuft das normal mit auch Rentenkassen und solchen Geschichten?
Rentenkasse jetzt nicht unbedingt. Nein.
Kann man überhaupt in einem solchen Alter mit 20 plus drüber nachdenken, was man mit 60 sein wird oder sein könnte?
Also ich habe schon drüber nachgedacht. Ich weiß auch, wie mein weiterer Werdegang auf jeden Fall sein soll.
Aha.
Ja, doch, da kann man auf jeden Fall schon drüber nachdenken.
Musst du gleich mal das Geheimnis lüften. Aber ich will euch beide an der Stelle Susanna Hubo vorstellen, die per Telefon zugeschaltet ist aus Trier. Hallo Susanna Hubo.
Hallo, guten Morgen.
Du machst unser Kleeblatt hier komplett, 20 Jahre alt, darf ich vorausschicken. Du studierst Politik und Erziehungswissenschaft in Trier. Ziel ist der Bachelor, nehme ich an, ja?
Ja.
Und wie weit bist du da mittlerweile im Studium?
Ich bin zurzeit im zweiten Semester. Also ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und habe dann direkt angefangen zu studieren im Wintersemester.
Ja, wie kam es zu dieser Auswahl, zu diesen Fächern?
Also ich bin schon relativ lange, seit fast 4 Jahren in der Jugend, also in der politischen Jugendarbeit aktiv und war dann auch, also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich, so ab der 7. Klasse wollte ich schon eigentlich immer irgendwas mit Pädagogik machen und bin dann während meines Abiturs in die LandesschülerInnenvertretung gekommen und habe dann gemerkt, dass die Bildungspolitik mein Steckenpferd ist und da, wo ich, also der Bereich, in dem ich mich sehe. Und dann fand ich die Kombination mit Politikwissenschaft und Erziehungswissenschaften ganz gut, weil ich bin eine absolute Freundin davon, dass Politik auch praktisch gestaltet wird und da ist halt auch einfach ein Hintergrundwissen wichtig, wie Pädagogik überhaupt funktioniert, um beispielsweise das Bildungssystem dann auch besser zu machen.
Dann beobachtest du ja wahrscheinlich das, was politisch im Moment passiert, sowieso sehr, sehr intensiv. Gibt es ein Urteil deinerseits, dass du sagst, Mensch, die Politik in unserem Staat zurzeit empfinde ich als so und so?
Also tatsächlich lege ich meinen Faktor dadurch, dass ich halt eben sehr, sehr viel in dem jugendpolitischen Bereich mache, auch sehr da drauf und ich glaube, dass wir momentan schon auch, gerade wenn wir uns den Bundestag angucken, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, was vor allen Dingen Frauen und junge Menschen im Bundestag angeht. Aber da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ich glaube durchaus, dass Politik noch sehr eingefahren ist in alte Strukturen. Und da sehe ich auch irgendwie die Verantwortung meiner Generation, mehr leisten zu wollen und zu schauen, dass wir auch unsere Ideen für die Zukunft mit einbringen.
Ja, jetzt begreifen wir, warum du dich auch so engagierst in der Landesschülerinnenvertretung in Rheinland-Pfalz. Und wenn es stimmt, das Jugendforum der Stadt Trier hast du bereits koordiniert. Was sind deine Sorgen, wenn du morgens aufwachst und frisch in die Welt hineinblickst? Gibt es Bedenken, bei denen du sagst, oh je, da entwickelt sich was, was auf mein Leben unmittelbar auch Einfluss haben wird?
Natürlich, also die aktuelle Situation, der Krieg in der Ukraine, ich finde, das hat gerade meiner Generation nochmal gezeigt, dass Krieg nahbarer ist, weil das ja jetzt auch auf unsere Wirtschaft direktere Einflüsse hat als andere Kriege. Also natürlich haben wir das auch 2015 gemerkt, was Krieg bedeutet, aber ich glaube, so nah war es für unsere, also für meine Generation auf jeden Fall noch nie. Und ich glaube, das ist etwas, dass man die Sicherheit und die Freiheit, die wir in den letzten Jahren genießen wurden, nochmal mit einem anderen Blickwinkel betrachtet und da einfach auch nochmal kritischer guckt und auch die Demokratie noch mal anders wertschätzen lernt.
Aber man wird sicherlich auch dich fragen, was kannst du denn konkret tun und konkret beitragen dazu, dass sich Verhältnisse in der Welt verbessern? Fühlst du dich eher hilflos und ohnmächtig oder sagst du, ich muss in meinem kleinen Umfeld wirksam sein?
Ich bin absolute Freundin davon, dass jeder Schritt irgendwie zählt, auch so unbedeutsam, der vielleicht im Weltkontext wirkt. Ich glaube schon, dass man mit kleinen Schritten auch viel bewegen kann, allein um Awareness für gewisse Themen zu schaffen. Und das mag vielleicht nicht daran liegen, dass ich jetzt Putin bewegen kann, den Krieg zu beenden. Aber ich glaube, ich kann in meinem Umfeld auch für viele Themen in verschiedenen Bereichen irgendwas bewegen.
Susanna, bleib bitte am Telefon und sprich weiter mit uns. Philipp, dieses Geschehen in der Ukraine, ist das etwas, was dich sehr belastet oder sagst du, daran kann ich sowieso nichts ändern, ich muss es einfach zur Kenntnis nehmen?
Also es ist tatsächlich etwas, was mich am Anfang schon, als es dann angefangen hat, schon belastet hat, aber ich bin jemand, der nicht so sehr unter diesem Weltschmerz leidet, sage ich mal. Dadurch, dass ich halt auch keine Nachrichten konsumiere, weil ich weiß, dass überwiegend negative Nachrichten kommuniziert werden, weil die Medien mittlerweile halt so funktionieren und das halt geklickt wird, weiß ich, ich möchte nicht, dass mich das runterzieht und deswegen, ja.
Aber es gibt ja auch genug Positives in der Welt.
Ja, klar, das bekomme ich auch mit, weil ich dann gezielt die Nachrichtenseiten abonniere, die dann irgendwie so Good News oder sowas posten. Aber es ist schon so, dass mittlerweile einfach, also dass die Macht des Schlechten einfach viel mächtiger ist als die des Positiven. Und da möchte ich gerne Abstand nehmen.
Kira Balas, du hast uns gerade gesagt, du weißt eigentlich ziemlich genau, worauf du hinsteuerst und was deine Zukunft ausmacht. Erzähl uns ein wenig darüber.
Ja, genau. Also meine Zukunft hat schon auch viel mit meinem Beruf zu tun, einfach weil ich, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass ich schon immer mit Autos arbeiten wollte und auch weiterhin in die Richtung gehen will und eben da auch der Motorsport einen ganz großen Teil einnimmt. Also das ist, wo ich meine Zukunft da sehe und wo ich auch jetzt schon stark drauf hinarbeite. Und da sehe ich mich dann wirklich in einigen Jahren auch.
Das ist das Berufliche. Und gibt es da schon private Visionen? Möchtest du mal am Stadtrand im Häuschen wohnen oder sagst du, diese Vorstellungen sind von vorgestern?
Doch, das sind schon auch Gedanken, die man sich macht, aber wenn man im Motorsport arbeiten will, dann muss man auch viele Kompromisse finden und das nimmt eben das Privatleben auch extrem mit ein. Also da kann man vielleicht nicht so konkret über ein kleines Häuschen am Stadtrand nachdenken erstmal. Deswegen fokussiere ich mich da komplett eigentlich.
Musst du uns gerade noch sagen, was konkret an Motorsport machst du da?
Jetzt gerade bin ich am Nürburgring in der VLN bzw. NLS, das sind die Langstreckenmeisterschaften, aktiv. Ich würde aber gerne Richtung GT Masters gehen, also dann schon die eher größeren Rennklassen, wo man auch wirklich hauptberuflich nachher arbeiten kann.
Möchte euch drei jetzt fragen, vielleicht beginne ich mit Susanna Hubo aus Trier zugeschaltet. Gibt es eine Idee, wo du dich selbst in 10 Jahren siehst?
Also in 10 Jahren würde ich gerne in einem Bereich arbeiten, der mit Bildungspolitik zu tun hat, der mir Freude bereitet. Da Politik ein sehr fluider Bereich ist, weiß ich da noch nicht zu 100%, ob das jetzt ein Ministerium oder eher eine NGO oder eine Interessensgruppe ist. Und ich glaube, ich wünsche mir, dass ich in einem Umfeld lebe, in dem ich mich sehr, sehr wohl fühle, mit Freundinnen, PartnerInnen, vielleicht auch Kindern dann schon, obwohl 30, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dann so wirklich realistisch ist für mich persönlich, indem ich mich einfach wohlfühle und indem ich sage, ich bin glücklich. Also ich glaube, dass ich zufrieden bin, das ist mir das Wichtigste.
Mhm. Vielen Dank, Susanna. Philipp Kaul, in 10 Jahren hast du dir die Frage überhaupt mal gestellt?
Nee, die habe ich mir tatsächlich noch nie so richtig gestellt. Dadurch, dass ich in jedem Lebensbereich ja so die eigene Verantwortung ja auch für mein Leben habe, ändern sich Dinge einfach so schnell. Allein gestern sind so viele Sachen passiert, die mein Leben verändert haben, und das passiert immer jeden Tag.
Beruflicher Art jetzt, diese Sachen, die da passiert sind?
Beides, also sowohl beruflich als auch privat. Und deswegen kann ich vielleicht maximal 6 oder 12 Monate im Voraus planen, aber bei weitem nicht 10 Jahre. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass ich natürlich dann auch eine Familie haben möchte, auch mit meiner Freundin zusammen sein möchte und diese ganzen Sachen. Aber so gerade beruflich ist es extrem schwer, so lange voraus zu planen.
Hast du ein Motto eigentlich für dein Leben?
Why not? Also das ist das, was ich mir immer denke, warum sollte ich das jetzt nicht machen, warum sollte ich die Chance nicht wahrnehmen, warum sollte ich das Risiko nicht eingehen, und ja, lasse ich mir auch in 2 Wochen tätowieren.
Ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Kira, du hast das Schlusswort in dieser Runde unserer Sendung, aber ihr hört dann gleich noch zu, was die Kolleginnen und Kollegen dann sagen. Auch an dich die Frage, sehen wir dich auf dem Siegertreppchen in 5 oder 7 oder 10 Jahren?
Ja, hoffentlich. Also da sehe ich mich auf jeden Fall auf den internationalen Rennstrecken dieser Welt, sage ich mal. Über Kinder, Familie mache ich mir nicht so Gedanken. Also ich nehme das dann, wie das kommt. Aber aus jetziger Sicht würde ich das in 10 Jahren noch nicht sehen.
Würdest du sagen von dir, dass du ein optimistischer Mensch bist?
Ja, definitiv. Also ich bin schon immer sehr positiv eingestimmt und versuche auch das Positive in allem zu sehen. Und ja.
Ich danke euch dreien sehr herzlich, Susanna Hubo aus Trier, Kira Ballast und Philipp Kaul. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, meine Damen und Herren. Nach den Nachrichten geht unsere Sendung weiter. Unsere Fragestellung eher pessimistisch, aber ein dickes Fragezeichen. Gerade haben wir eher optimistische Zukunftsvorstellungen gehört. Die junge Generation und ihr Blick auf die Zukunft. Wir melden uns nach den Nachrichten. Die Fortsetzung unserer Sendung Lebenszeit heute, meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen. Sie duzt sich natürlich nicht, meine Hörerinnen und Hörer zu Hause, aber wir haben vereinbart hier im Studio, meine jungen Gäste, die darf ich duzen. Unser Thema heute, wie blickt eigentlich die junge Generation auf die eigene Zukunft? Wo sind die Sorgen, die Bedenken? Wo sind die positiven Herausforderungen? Wie gestaltet man eigentlich das Leben, wenn man eher noch am Anfang dieses Lebens steht? Und was erwartet man von der Zukunft? Das ist unser Thema. Wir hätten natürlich sehr gerne alle 10 Gäste des heutigen Tages gleichzeitig hier im Studio gehabt. Das geht natürlich aus Corona-Gründen nicht. Und deswegen haben wir es ein wenig aufgeteilt. Und am Telefon begrüße ich jetzt Greta Riemenschneider. Hallo, Greta.
Hallo.
Greta, du bist 15 Jahre alt und gehst zur Schule, richtig?
Ja.
Welche Schule besuchst du?
Aare-Gymnasium.
Wo liegt das, dieses Aare-Gymnasium?
Das ist in Ringen, ursprünglich in Bad Neuenahr, das ist aufgrund der Flut umgezogen, deswegen.
Aber ihr seid da, wenn du also quasi im Ahrtal zu Hause bist, dann denken wir natürlich dran, dass euch die Flutwelle arg erwischt hat. Deine Schule auch?
Ja.
Was ist da passiert?
Also man kann halt nichts mehr, also bei der Schule jetzt?
Ja, deine Schule, was ist da passiert bei der Flut, bei dieser großen Katastrophe?
Ach so. Ja, also ist halt so, dass die Räume halt nicht begehbar sind quasi und die ganzen Klassenräume halt im Erdgeschoss waren und die halt nicht, man halt keinen Unterricht mehr machen kann.
Mhm. Und, ja. Dann musstet ihr umziehen. Was war denn das für ein Erlebnis? Wir haben da zwar Bilder so im Fernsehen gesehen, aber du hast das ja selber miterlebt. Hat dir das sehr starke Angst gemacht?
Ja, natürlich. Also ich denke da natürlich auch immer noch drüber nach, aber ja, jetzt besser als früher quasi.
Hat man sich mit der Zeit dann ein bisschen gefangen. Gibt es denn etwas, wovor du so Bedenken hast in deinem Leben? Also wenn man mal so eine Katastrophe erlebt hat, denkt man dann, oh Gott, hoffentlich erwischt uns das nicht wieder?
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel letztens gab es ja hier auch wieder so Regentage. Da habe ich dann natürlich auch Angst habe quasi, weil mir das jetzt nicht mehr so unmöglich erscheint wie vor 2 Jahren.
Ja, das kann man natürlich gut nachvollziehen. Aber was würdest du, Greta, mit deinen 15 Jahren über dich selber sagen? Schaust du eher so pessimistisch und mit sorgenvollen Gedanken in die Zukunft, in deine eigene Zukunft? Oder sagst du, ach, mir steht die Welt offen, ich mache irgendwann Abitur und dann geht's hinaus in die weite Welt?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich eher pessimistisch in die Zukunft schaue, weil natürlich jetzt auch durch die Schule, ich glaube, das hat auch meine sich in Zukunft ein bisschen verändert, aber generell habe ich irgendwie so eine pessimistischere Einstellung, die ich natürlich auch gerne ändern würde, aber aufgrund von dem Krieg jetzt zum Beispiel habe ich nochmal eine andere Sicht.
Was möchtest du denn beruflich machen? Weißt du das schon?
Also ich würde gern so entweder so in den psychologischen Bereich gehen oder so Raumgestaltung, Innenarchitektur, sowas.
Innenarchitektur. Und wenn ich dich das auch schon mal fragen darf, wenn du die Augen zumachst und denkst mal nach, so in 10 Jahren, wenn ich 25 bin, wie könnte dann mein Leben aussehen?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also entweder bin ich dann schon komplett im Leben, also was ich mir natürlich wünsche, dass ich dann schon einen Beruf habe, irgendwie. Aber wirklich Gedanken habe ich noch nicht gemacht. Ich denke, ich lasse es einfach alles auf mich zukommen, weil man will nicht enttäuscht werden, wenn man sich so Gedanken macht und dann die Hoffnungen platzen oder sowas.
Bleibst du bitte am Apparat und kannst weiter mit uns und mit den anderen hier diskutieren. Wir schauen mal, ich hatte gerade zu Beginn der Sendung auch eingeladen, man kann uns natürlich auch von außerhalb anrufen und sich mit ins Gespräch einschalten. Und genau das hat aus dem Ruhrgebiet Leon getan. Leon, guten Tag. Erzähl uns was über dich. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du?
Ja, guten Tag in die Runde. Ich bin 23 Jahre alt und arbeite auch im Luxusfahrzeug und ja im Motorsportfahrzeugsegment.
Ja. Was heißt das? Du arbeitest da mit deinen 23 Jahren? Du hast einen Job, eine Anstellung?
Genau. Also ich bin fest angestellt, habe Abitur gemacht, eine Ausbildung und wurde dann fest angestellt.
War es leicht oder schwer, diese Anstellung zu bekommen?
Für mich persönlich leicht. Also ich habe mir das halt erarbeitet in der Ausbildung.
Was bedeutet das, sich in der Ausbildung etwas erarbeiten? Warst du besonders engagiert?
Ja, Spaß am Job zu haben, auch gerne mal länger oder am Wochenende zu arbeiten, freiwillig, also auch proaktiv dasselbe anbieten. Und genau, wenn einem der Beruf Spaß macht, denke ich mal, dann ist das recht einfach.
Was machst du denn in deiner Freizeit, sofern du überhaupt Zeit hast für Freizeit?
Es ist weniger geworden, aber ich mache viel mit Freunden, dann nicht im Ruhrgebiet, sondern eher im ländlichen Bereich, alles Mögliche. Wir unternehmen was, wir machen Städtetrips, wir machen Sport, sind am See, was jugendliche Leute halt so machen, feiern natürlich auch sehr viel.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man als 23-Jähriger Luxusjachten verkauft?
Es ist komisch manchmal, aber es macht Spaß. Man muss natürlich voll dabei sein. Aber es ist natürlich, wenn man dann mit Leuten redet, die viel älter sind, viel mehr gesehen haben und auch ein viel größeres Bankkonto haben, denke ich mal, das ist schon, man muss dann sich sehr in die Lage der Menschen reinversetzen
können. Sitzt du dann da im Anzug und mit Krawatte, wenn du mit den arrivierten Dollar- und Euro-schweren Kundschaften redest?
Ja, oft. Nicht immer, aber meistens.
Wie reagiert deine Umwelt, deine Freunde und Freundinnen auf das, was du machst?
Gemischt. Also ich habe auch viele Freunde, die sind im Handwerk oder studieren. Viele studieren, haben natürlich viel, viel mehr Zeit. Die einerseits haben sie Spaß daran und freuen sich für mich, weil ich die auch natürlich, soweit ich kann, teilhaben lassen kann an Sachen, Veranstaltungen, die sonst vielleicht für uns nicht zugänglich wären. Andererseits sagen sie mir auch oft, dass ich mal auch mal das Leben mehr quasi oder die Freizeit mehr genießen soll, weil man dann schon viel an den Job denkt.
Leon, kurz noch, was macht dir Sorgen in deinem Leben, wenn du auf die kommenden Jahre blickst?
Ja, einmal wirtschaftlich gesehen glaube ich, dass unsere Generation definitiv den einen oder anderen Kollaps oder Tiefpunkt noch erleben wird und militärisch gesehen tatsächlich auch schon vor dem Ukraine-Konflikt beschäftige mich viel damit oder lange so seit dem Abitur habe ich auch Sorge, dass wir früher oder später einen größeren Konflikt nochmal miterleben werden, einfach aus der Wahrscheinlichkeit heraus.
Mhm. Leon, danke, dass du uns angerufen hast und ich würde dich einladen, über die Antenne jetzt weiter zuzuhören. Ich möchte jetzt mit Martin ins Gespräch kommen, der hier bei mir im Studio sitzt, Martin Odenhausen. 22 Jahre genau. Bist du alt und studierst gerade. Erzähl uns ein wenig.
Ja, ich studiere in Köln, Medien, Kulturwissenschaften und English Studies. Das ist eigentlich so mein Alltag.
Und du bist auch engagiert im Hochschulradio, das heißt, das Medium Radio ist dir nicht ganz unbekannt?
Nee, nicht wirklich. Genau, also ich bin bei Köln Campus, Hochschulradio in Köln, von den Kölner Hochschulen und da mache ich aber eher online, also Radio, doch schon ein bisschen was Neues, aber habe ich schon mal gesehen, ja.
Mhm. Du hast vorher mal Jura studiert, aber nicht zu Ende, ne?
Genau, von 2018 bis 2020, 4 Semester.
Warum hast du es gelassen?
Das war von Anfang an so eine Entscheidung. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich war bei der Lehrerin, die das damals bei uns in der Schule gemacht hat. Und die hat mir einfach gesagt, ja, guck mal, du kannst ja sehr viel irgendwie machen. So, und wie wär's denn mit Jura? Und dann war ich so, okay, habe ich mich beworben, bin ich auch reingekommen, bisschen Zitterpartie in Köln. Und dann habe ich das ja 4 Semester gemacht, habe aber nach dem zweiten schon so gemerkt, es ist ein bisschen, es ist nicht so ganz meins und dann kam die Corona-Pandemie und dann war ich zu Hause, habe mich sehr viel damit beschäftigt und es ist einfach, ich finde es nicht schlimm, es ist einfach nur, die Tiefe ist nicht da und ich will es nicht als Beruf machen irgendwann, das war mir auch schon von Anfang an
also
klar.
Also du hast das nicht als Scheitern erlebt, das wird ja oftmals so aus der älteren Perspektive gesagt, wow, die jungen Leute sind sehr geradlinig, die ziehen das durch und einen Berufswunsch, einen Studienwunsch dann nochmal zu ändern, ist jetzt nicht gerade ein Indikator, ein Zeichen für der weiß genau, was er will. Wie hast du das selber empfunden, dass du sagst, nein, ich breche das ab, ich beginne was ganz anderes?
Ich habe es gar nicht als Scheitern erlebt. Also muss er auch sagen, ich war im Grundstudium, also 4 Semester ist jetzt für einen Jurastudierenden nicht so viel, ist sehr wenig und ich habe aber trotzdem was mitgebracht zu argumentieren und einfach dieses analytische Denken und ich war früher ein sehr emotionaler Diskutant und mittlerweile kann ich das ein bisschen besser und ich habe sehr viel mitgenommen und es ist sogar so gut, ich habe dann sogar nochmal gewechselt. Also ich bin dann in Medienrecht rein und dann bin ich dann komplett raus. Und jetzt bin ich, wie gesagt, bei English Studies gelandet.
Ich versuche diese Frage mal zu stellen. Was heißt es für dich, glücklich zu sein? Im Leben glücklich zu sein? Kannst du das irgendwie füllen?
Ja, so glücklich zu sein ist für mich einfach, wenn ich ein Gefühl der Selbsterfüllung habe. Also das auf sehr viele Arten. Also ich bin glücklich, wenn ich irgendwas erschaffe. Also ich, wie gesagt, beim Hochschulradio zum Beispiel online, wenn ich irgendwie schaffe, irgendwas von mir online zu sehen, das ist natürlich eine Art von Glück. Ich bin aber auch glücklich, wenn ich mit Freunden irgendwie spazieren gehe. Gestern war ich am Rhein, es war mega schön, da war ich sehr, sehr glücklich. Und sowas halt.
Sind Quality Time. Ja, die oftmals die kleinen Begebenheiten und Erlebnisse, die einen wirklich glücklich machen. Greta, du bist noch bei uns telefonisch. Greta?
Ja.
Du, darf ich dich auch fragen, wann hattest du so zum letzten Mal so ein richtiges Glücksgefühl, wo du sagtest, boah, es geht mir doch richtig, richtig gut im Augenblick?
Muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken. Also es gibt natürlich viele kleine Momente, wo man so glücklich ist, aber ich glaube, der letzte Moment, wo ich so richtig glücklich war, ich war letztens mit meinen Freunden draußen, also nach der Schule sind wir noch zusammen irgendwo hingefahren und dann, wenn man so realisiert quasi, dass man nicht allein ist quasi, dass man seine Freunde bei sich hat, sowas.
Das gibt dann auch Sicherheit. Und ich Johannes Tönnissen vorstelle, Martin Odenhausen, nochmal ganz kurz, ich glaube, du hast gerade das Stichwort gesagt, Quality Time.
Ja.
Was ist das genau?
Quality Time ist einfach so, ja, eigentlich kann man es übersetzen, Qualitätszeit, also Zeit, die einem einfach unglaublich was gibt, also wo man dann auch vielleicht abends im Bett liegt und nochmal drüber nachdenkt, warum das jetzt so, manchmal merkt man das auch gar nicht so währenddessen, es ist so Retrospektive manchmal, oft merkt man es währenddessen, es ist so glücklich sein, also für mich ist Quality Time, wenn ich glücklich bin.
Hast du ist die Stimme von Johannes.
Rituale oder irgendwas Bestimmtes, was du da machst?
Oh, das kann ich gar nicht so krass beantworten. Rituale. Spazieren gehen mit Kopfhörern im Ohr und dann, also ich wohne ja auch in Köln, zu einem Park gehen, mich da hinsetzen und ein bisschen, bisschen chillen einfach.
Die Stimme von Johannes war schon zu hören jetzt gerade. Johannes Tönnissen, 28 Jahre, hallo. Hast du solche Momente, wo du gerade nachgefragt hast beim Martin, wie äußert sich das bei dir? Hast du solche Glücksmomente in deinem Leben?
Ja, also was mir immer sehr wichtig ist, ist Freunde zu treffen. Der letzte so große Glücksmoment, würde ich sagen, war vor circa einer Woche. Da hatten wir ein Feuer gemacht am Rhein und Leute, die sich vorher nicht kannten, haben sich darüber kennengelernt. Das fand ich sehr schön.
Ein schöner Moment. Triffst du die wieder? Macht ihr da eine Fortsetzung oder war das eine einmalige Geschichte?
Auf jeden Fall. Also wir treffen.
Was machst du im Leben? 28 Jahre, was tust du?
Also ich mache gerade eine Ausbildung zum Schreiner. Habe davor in Münster Politik und Soziologie studiert, auch mit mehreren Wechseln davor. Also erst war es Politik und Recht, also ein abgespecktes Jurastudium und dann bin ich zu Politik und Soziologie gewechselt.
Nun hast du das abgeschlossen, dieses Studium?
Ja, das letzte, ja.
Wie kam es dann zum Wechseln ins Handwerk, ins Tischlerhandwerk? Du hättest ja auch eine akademische Karriere einschlagen können.
Also das Studium hat mir immer Freude bereitet. Was mir nicht so viel Freude bereitet hat, war irgendwie dieser Gedanke, dass irgendwie verwerten zu können wirtschaftlich. Also was mir irgendwie immer mehr Freude gemacht hat, war irgendwie zu arbeiten, wo ich wusste, hey, ich kann das sehen, ich kann das irgendwie anfassen, was ich gemacht habe. Und irgendwie einfach dieser Twist, so mit immateriellen Sachen arbeiten, war mir nie so.
Hast du mal drüber nachgedacht, wo du womöglich besser verdienst, in welchen Bereichen, wenn du da irgendwie Politikwissenschaft, Soziologie weitergemacht hättest, dann vielleicht da einen Job in einer Behörde bekommen hättest oder sonst wie, im Vergleich dazu das Handwerk, spielten irgendwie so finanziell wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle?
Also ich bin da so privilegiert, dass meine Mutter mich sehr unterstützt finanziell und das letzte Mal, als ich so eine finanzielle Entscheidung getroffen habe, war, als ich gesagt habe, ich mache jetzt das Abitur und da bin ich dann auf eine kaufmännische Schule gegangen und habe dann Wirtschaftsabi gemacht und nach 6 Wochen habe ich schon gemerkt, so ey, dieses Kaufmännische, das ist überhaupt nicht meins, habe das dann trotzdem noch durchgezogen, aber ab da habe ich dann keine Entscheidung mehr nach irgendwelchen finanziellen Aspekten getroffen.
Also hast du auch keine Bedenken und keine Angst? Was macht dir Sorgen? Gibt es Punkte, wo du sagst, da kommt was auf uns zu oder auf mich zu?
Also was mich gerade sehr nervt, ist einfach, wie die soziale Ungleichheit im Land zunimmt. Die war ja immer schon da, aber jetzt, was ich jetzt nochmal während der Corona-Pandemie dachte, dass da Leute einfach jetzt die Mieten erhöht bekommen, die ohnehin schon hoch sind in Berlin und das nimmt ja immer weiter zu. Das ist zum Beispiel eine Sache, das denke ich, das ist so ein großes Problem, das darf eigentlich keine Sekunde weiter
existieren. Denkst du, dass du daran was ändern kannst?
Als alleinige Person nicht. Leider nicht. Vielleicht, ich hoffe, dass so ein bisschen der Generationswandel dazu führt, dass es sich vielleicht auch irgendwie in der Politik bemerkbar macht oder diese Stimme lauter wird. Aber
die Greta darf ich das nicht fragen, weil sie hat noch kein Wahlrecht, aber den Martin und Johannes, die kann ich fragen. Martin, gehst du wählen? Nimmst du an Wahlen teil?
Ja, an jeder einzelnen.
Und legst auch Wert drauf, dass du deine Stimme abgibst?
Ich lege da sehr viel Wert drauf, ja.
Glaubst du, dass du was bewirken kannst als kleiner Mensch, als Einzelner mit einer Stimme in diesem gesellschaftlichen Gefüge?
Ja, also ich meine, wenn man mal sich das so anguckt, woraus besteht das? Also was am Ende wir da sehen so mit den Prozenten, das ist ja im Endeffekt, jede einzelne Stimme wird da gezählt im Endeffekt. Also ich kann das schon verstehen, dass man sich so denkt, ja okay, meine einzelne Stimme ist jetzt eine von 60 Millionen bei der Bundestagswahl oder wie viel auch immer es jetzt sind. Da kann ich schon verstehen, dass man so ein bisschen frustriert ist, wenn man dann sich selbst nicht so verwirklicht sieht, aber ich finde, wer nicht wählen geht, obwohl er könnte, sollte auch nicht meckern über das, was dann passiert.
Johannes, engagierst du dich politisch? Also
ich bin Mitglied einer Partei, der SPD.
Dann ist auch klar, dass du wählen gehst.
Ja, ich gehe auf jeden Fall wählen. Ich finde es sehr schlimm, dass viele Leute nicht wählen gehen. Bei der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wurde das ja so ein bisschen gefeiert, dass die AfD so viele Stimmen verloren hat und im Endeffekt gingen einfach viele Leute, die vorher die AfD gewählt haben, wieder nicht wählen. Was man meinen könnte, wäre gut, aber es ist ja, zeigt ja irgendwie, dass sich viele Leute einfach komplett frustriert von der ganzen Politik abwenden.
Besonders junge Leute, wenn man das so sagen kann. Besonders junge Leute wählen nicht und das ist ganz, ganz schlimm.
Kannst du da Einfluss nehmen auf die Kumpels?
Das tue ich sogar. Manchmal sogar so, dass sie ein bisschen genervt von mir sind. Wobei ich jetzt auch sagen muss, in meinem Freundeskreis wählen eigentlich, wählt jeder. Also ich kenne keinen, der nicht wählt. Zumindest der es mir so gesagt hat. Aber ja, ich nehme da schon Einfluss. Ja.
Lasst uns Greta mal fragen. Greta, klar, 15 Jahre. Du bist Klassensprecherin der Stufe 10. Da bist du ja gewählt worden. Mhm. Würdest du eigentlich auch gerne du deinerseits jetzt schon in deinem Alter wählen, wenn es um den Landtag geht oder sogar um den Bundestag oder um die Europawahlen?
Also natürlich würde ich gerne wählen, weil ich mich auch gerne beteiligen möchte. Ich hätte halt einfach Angst, dass meine Stimme oder quasi die Entscheidung, die ich getroffen habe, falsch ist. So. Also dass es dann für mich irgendwann nicht mehr richtig ist quasi, weil ich noch so jung bin, sage ich mal.
Ja. Greta, der Johannes, der hier bei mir sitzt im Studio, hat ganz bewusst den Weg gewählt, einen Handwerksberuf einzuschlagen. Kommt das für dich auch in Frage theoretisch oder sagst du, ja, wenn ich dann an meinem Are-Gymnasium das Abitur in der Tasche habe, dann gehe ich auf jeden Fall auch studieren?
Also ich finde, man muss nicht unbedingt studieren, auch wenn man Abi hat. Also ich finde auch handwerkliche Berufe auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Deswegen, also ich weiß auch noch gar nicht, ob ich überhaupt Abi mache. Also ich wünsche mir das natürlich, aber ja, ich gucke einfach mal quasi, wie es kommt, aber ja.
Da muss uns der Johannes noch sagen, du hattest das gerade angedeutet, du möchtest was in der Hand haben, was du bearbeitest. Was reizt dich so am Werkstoff Holz?
Eigentlich reizt mich daran, dass er so vielseitig ist. Also wir waren letzte Woche in Hamburg mit der Klasse und es gibt einfach tausende an verschiedenen Hölzern, die auch alle anders aussehen und alle wunderschön sind und einfach der Duft.
Man hat bei dir das Gefühl, dass du aufgehst in deiner Beschäftigung. Trotzdem gibt es Trennlinien zwischen dem, was du beruflich machst und dem, was du in der Freizeit machst. Achtest du darauf oder ist dein Leben von dir aus betrachtet ganzheitlich und die Bestandteile fließen ineinander über?
Also ich gucke schon ein bisschen, dass ich nach der Arbeit auch mal nichts unbedingt mit Holz mache. Ich lese eigentlich immer sehr gerne. Mhm. Ich meditiere ab und zu und ansonsten ist der Tag dann auch schon mal ganz schnell rum, wenn man dann noch ein bisschen was für sich gemacht hat.
Mhm. Martin Odenhausen, glaubst du, wie soll ich das jetzt sagen, an so traditionelle Zukunftsvorstellungen? Haus, Baum, Hund, Partnerin, Kinder?
Ja, woran ich glaube, sind einfach Zukunftsvorstellungen. Ich glaube, dieses traditionelle, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß zu sagen, das ist traditionell, das ist normal, das ist nicht normal, das ist außergewöhnlich, alternativ. Also wenn man das so sagen möchte, ich glaube, man kann es schon hören, ich bin jetzt nicht so der traditionelle Typ. Also ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwann Haus, Baum und Auto zu haben und so weiter und Kinder und alles. Und das ist auch in Ordnung und ich finde es aber auch cool, wenn das andere Leute anders sehen. Also kauf dir dein Haus, wenn du möchtest und kauf dir dein Auto, wenn du möchtest. Alles gut.
Jetzt sagen ja viele, die guten Jahre sind vorbei. Also die Generationen, die da jetzt so an der Schwelle sind, in die Rente zu gehen, die hatten eigentlich eine sehr gute Zeit, eine sehr friedliche Zeit vor allen Dingen auch und auch eine wirtschaftlich gute Zeit. Es heißt immer, Johannes, für euch stehen die Sterne ungünstiger. Fühlst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also,
er lächelt dabei, wie er das sagt.
Ja, also man sieht das ja an den Immobilienpreisen. Das ist ja einfach unbezahlbar. Ich verdiene im Moment 540 Euro im Monat. Klar, das ist jetzt die Ausbildung, aber selbst wenn es danach 1.000 oder 2.000 Euro mehr sind, ist das einfach trotzdem irgendwie nicht
weiter Ferne.
Ja, mhm. Und das ist dann irgendwie in einem Vorort noch unbezahlbar. In Köln wäre das ja utopisch.
Habt ihr Bedenken manchmal davor, nicht mehr die Freiheit haben zu können, zu reisen? Lassen wir jetzt mal das Finanzielle außer Acht, aber überhaupt die Freiheit zu haben, zu jeder Zeit in jedes Land der Welt im Prinzip zu gehen. Greta, wie ist das bei dir? Reist du gerne und ist das ein Wert für dich, dass du sagst, ich bin Europäerin und möchte entsprechend auch überall zu Hause sein?
Also natürlich reise ich gerne und ich würde es auch gerne in der Zukunft noch machen. Aber jetzt zum Beispiel in Hinsicht auf den Krieg zum Beispiel, dass es irgendwann einfach nicht mehr geht, finde ich natürlich schon blöd, aber ja.
Johannes, wie ist das bei dir?
Also innerhalb von Europa glaube ich, dass das kein Problem ist. Wie das irgendwie mit Interkontinentalflügen aussieht, weiß ich nicht.
Aus Umweltgründen?
Einerseits das, andererseits weiß man ja auch nicht, wie die Welt an gewissen Orten in 10 oder 20 Jahren aussieht.
Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also, obwohl ich sagen muss, ich finde eigentlich diese Kurzstreckenflüge, wenn man das jetzt mal so umwelttechnisch betrachtet, finde ich das problematischer. Ich bin jetzt auch jemand, der eher lokal reist, wenn man das sagen kann, so Holland, Frankreich, mal Italien, Norditalien, aber so generell, ich mache mir auch Gedanken darüber, wie das so ist. Und ich merke auch teilweise, dass ich so einen Druck habe, überall noch hin zu wollen, hin zu müssen, wo ich hin möchte. Ich habe so eine Weltkarte, wo ich mir das so aufgesteckt habe.
Woher kommt der Druck?
Weil es vielleicht irgendwann nicht mehr möglich ist. Zum einen wegen der Entwicklung, also global, aber auch wegen des Lebens. Also ich merke jetzt, dass ich viel weniger Zeit habe als vor 2 Jahren. Und das wird ja wahrscheinlich nicht mehr. Also.
Greta, wir haben gar nicht über einen Aspekt gesprochen, von dem ich weiß, dass er dir am Herzen liegt, nämlich Gleichberechtigung von Frauen im Beruf. Ganz, ganz kurz und schnell, fühlst du dich gleichberechtigt als Schülerin unter deinen Mitschülern?
Also es kommt drauf an, also ich denke mal schon. Es gibt natürlich verschiedene Situationen, wo man sich so denkt, ja. Das hätte nicht sein müssen. So.
Greta Riemenschneider aus dem Ahrtal, recht herzlichen Dank fürs Mitmachen, 15 Jahre alt. Johannes Tönnissen, auch bei uns in der Runde, 28 Jahre, Tischler. Und Martin Odenhause, 22 Jahre, der studiert Medien, Kulturwissenschaften und Englisch. Danke fürs Mitmachen. Ihr geht raus, andere Freundinnen und Freunde kommen rein. Wir reden weiter, gleich geht's in der Lebenszeit weiter im Anschluss an die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Dritte Runde unserer Sendung mit der Fragestellung, wie blickt die junge Generation eigentlich auf ihre Zukunft? Andrea Stopp weiter am Mikrofon. Wir hatten gerade das Thema Reisen angeschnitten und da will ich doch direkt Jonathan Borchers fragen, der aus Dänemark zugeschaltet ist, telefonisch. Wieso aus Dänemark, Jonathan?
Ja, genau. Ich bin gerade im Auslandssemester über Erasmus Plus von der Europäischen Union. Und bin hier in Odense und mache aber auch mit.
Ja, das ist schön, dass du mitmachst, dass wir dich dort erreichen. Also sozusagen ein Auslandssemester integriert wohl in dein Studium Deutsch und Geografie.
Genau, richtig. Ich studiere auf Lehramt an der CAU in Kiel. Und da ich genau eine besondere Connection zu Dänemark habe, hatte ich mir gewünscht, ein Auslandssemester hier in Dänemark machen zu können. Und das ist dann eben möglich geworden über eben das Erasmus-Programm.
Ja, eigentlich stammst du aus Nordrhein-Westfalen, jetzt bist du da oben in Dänemark. Was ist dein Lebensgefühl? Bist du Deutscher? Bist du Europäer? Bist du Weltbürger? Hast du dir die Frage selber mal gestellt?
Ja, schon. Und ich würde schon sagen, dass man beides sein kann, also Deutscher und Europäer. Und gerade hier, ich lebe jetzt hier seit 4 Monaten und da wird man natürlich schon immer als der Deutsche wahrgenommen und nicht als besonders europäisch. Aber das ist auch in Ordnung, weil ich es okay finde, Deutscher zu sein. Ich finde es wichtig auch, dass man einfach jetzt vielleicht kein Patriotismus hat, aber dass man eben sein eigenes Land voranbringen will und eben auch die Situation im eigenen Land verbessern möchte. Aber das möchte ich auch für Europa und von daher bin ich Deutscher und Europäer.
Kannst du Verständnis aufbringen für Patriotismus? In diesen Tagen ist ja viel davon die Rede, wenn man quer über die Welt guckt. Da gibt es ja die unterschiedlichen Schattierungen. Wir müssen nicht unbedingt nach Russland jetzt schauen, aber dieses starke Gefühl einer Zugehörigkeit zu einer Nation, kannst du das nachvollziehen?
Ja, kann ich. Also es kommt natürlich immer auf die Ausprägung darauf an und hier müssen wir natürlich auch einen Unterschied sehen zwischen Patriotismus und Nationalismus. Aber ich finde es in Ordnung, wenn Menschen zum Beispiel Verfassungspatriotismus genau verfolgen oder eben stolz sind darauf, in Deutschland leben zu können, weil wir sehr dankbar sein können, dass wir die Chance haben, in Deutschland zu leben. Wir können halt nur nicht stolz auf etwas sein, was wir nicht getan haben. Deswegen kann man schlecht stolz darauf sein, Deutsch bei Geburt gewesen zu sein, aber man kann dankbar und stolz darauf sein, in einem Land zu leben, was doch deutlich demokratischer und freiheitlicher und rechtsstaatlicher ist als die meisten Länder dieser Erde.
Wie beurteilst du das Maß an Toleranz in dieser unserer deutschen Gesellschaft? Du engagierst dich für LGBT, bist selbst queer. Wie lebt es sich? Geht deine Umwelt positiv damit um oder stellst du da doch noch Defizite fest?
Ja, also da muss man natürlich differenzieren zwischen quasi meiner eigenen Bubble, in der ich lebe, also mit meiner Familie, meinen Eltern, die alle sehr, sehr positiv dem gegenüber gestimmt sind und natürlich auch der Außenwelt. Also es kommt immer darauf an, wo man hingeht. Also ich bin in einem Projekt drin, das nennt sich Schlau und das ist ein Aufklärungsprojekt für Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Und wir sprechen da eben als queere Menschen mit SchülerInnen oder auch mit FSJlerInnen, mit Studierenden. Und da erlebt man doch immer wieder auch sehr viel Ablehnung und sehr viel auch Unwissenheit vielleicht, gerade bei SchülerInnen. Und insgesamt kommt es wirklich auf die eigene gesellschaftliche Position an. Und es kommt auch darauf an, ob man beispielsweise schwul oder lesbisch ist, was deutlich mehr akzeptiert wird. Oder ob man beispielsweise transgender ist, was in unserer Gesellschaft momentan ja ein sehr umkämpftes Gebiet ist.
Ist das eigentlich in Dänemark liberaler?
Habe ich schon so erlebt. Also ich habe hier natürlich auch Kontakt mit queeren Menschen und habe auch viel nachgefragt, wie deren Lebenssituation hier ist. Und hier ist allgemein die Aussage so ein bisschen gewesen, dass sie die wenigsten Probleme hatten und dass gerade die Schulen deutlich liberaler sind, was solche Themen angehen. Genau, bei den Eltern, das ist einfach natürlich auch abhängig davon, was für Einstellungen die Eltern und die Familie haben. Aber insgesamt ist es hier so, dass die Gesellschaft doch deutlich offener ist. Gerade auch was Transmenschen angeht, beispielsweise mit der Namensänderung oder sowas, ist doch hier deutlich einfacher als in Deutschland.
Jonathan Borchers heute zu Gast in der Lebenszeit. Wir telefonieren mit ihm in Dänemark, 20 Jahre alt. Er studiert Deutsch und Geografie auf Lehramt in Kiel. Bitte schön am Apparat bleiben. Ich stelle dir meine beiden Gäste hier im Studio vor und dann eine weitere junge Dame, die per Telefon teilnimmt. Hier bei mir im Studio Rashin Miatfar. Hallo Rashin, guten Hallo. Morgen. Schön, dass du da bist. Du bist 19 Jahre alt.
Genau, also ich werde jetzt 19 in einem Monat. Bin gerade noch 18, ja.
Werden wir dir bald gratulieren können. Du bist Schülerin.
Genau, ja.
Hast das Fachabitur schon in der Tasche?
Genau, ja.
Willst aber auf jeden Fall Abitur machen?
Genau, das auf jeden Fall. Mein Plan war es, eine Ausbildung zu machen, hat leider nicht geklappt. Das, was ich machen wollte, war zu spät.
Was wäre das gewesen?
Polizistin wollte ich unbedingt werden. Und die Frist dafür war leider abgelaufen. Konnte ich mich leider nicht mehr bewerben. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, komm, ich möchte nicht ein Jahr rumsitzen. Ich mache was. Ich gehe noch mal in die Schule noch ein Jahr länger, mache mein Vollabi und dann nächstes Jahr Polizistin werden.
Also das heißt quasi, du musst eine Runde aussetzen.
Ja.
Nutzt du aber gut, das Abi ist auf jeden Fall nützlich. Bist dann aber wirklich noch sicher, du willst in diese Richtung Polizistin zu werden?
Ja, das ist schon so seit klein an mein Traumjob.
Was reizt dich daran?
Ich kenne viele, die Polizisten sind. Also zum Beispiel der beste Freund von meinem Vater, der ist Polizist und ich weiß nicht, also ich generell mit Leuten für Rechte dastehen oder generell helfen, das ist total wichtig für mich auch im Leben. Und als Polizistin hat man, klar, man hat so viele Möglichkeiten, man kann sich da hocharbeiten sogar und ja, es ist aber schon mein Traumjob gewesen.
Wenn du dich da auch ein bisschen orientierst an der Generation deiner Eltern, wie du gerade auch erzählt hast, glaubst du, dass du es in deinem Alter heute leichter hast als die Leutchen früher?
Leichter definitiv, glaube ich schon, weil die Jugend auch einfach weiterentwickelt ist. Früher hatte man, glaube ich, nicht so viele Chancen. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Jetzt schon eher. und hoffe für die Zukunft noch mehr Möglichkeiten als jetzt zum Beispiel jetzt in meiner Jugend.
Mhm. Fühlst du dich frei?
Schon, also relativ frei. Ich meine, früher, also meine Eltern, die kommen ja nicht aus Deutschland, die kommen aus dem Iran. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, im Iran, man hat gefühlt gar keine Rechte, nicht wirklich viel, wie zum Beispiel hier in Deutschland. Hier hat man Freiheit, also wirklich, man hat so viele Möglichkeiten und ich selber fühle mich definitiv frei, also ja.
Wirst du öfters angesprochen auf die Wurzeln deiner Eltern? Du bist ja in Deutschland geboren. Nee.
Aber ich war klein, wo ich hier hingekommen bin.
Ah, okay.
Angesprochen, klar, da wird halt gefragt, ja, woher kommst du? Ich sehe ja nicht typisch deutsch aus, deshalb, aber ich gehe damit voll, also ich sag stolz, ja, ich bin Iranerin und ja.
Also es nervt dich nicht, wenn andere drauf zu sprechen kommen, hier, woher kommst du denn?
Nee, überhaupt nicht, nee, eigentlich
dann
gar
erklärt
nicht.
Man das oder
ja,
du erklärst das. Und
ja.
Deswegen bist du genauso integriert wahrscheinlich in deiner Schule mit deinen Freundinnen und Freundinnen.
Ja.
Gibt es dann keinen Unterschied mehr. Rashin, neben dir sitzt Rosina Maria Di Maio.
Genau, hallo.
Mit einem wunderschönen Namen, der, muss man jetzt auch sagen, wahrscheinlich auch nicht deutschen Ursprungs ist.
Genau, also typisch deutsch ist der Name nicht. Ich habe einen Migrationshintergrund. Mein Papa kommt aus Italien.
Aber du bist in Deutschland geboren.
Ich bin in Deutschland geboren, genau.
Deutscher Pass, deutsche Staatsangehörigkeit.
Doppelte Staatsangehörigkeit und damit auch gesegnet, genau.
Mhm. Wieso ist das eine Segnung, eine doppelte Staatsangehörigkeit zu haben?
Es kam ja gerade auch schon die Frage auf, ob man sich international sieht oder nicht. Und das würde ich gerne mal aufgreifen, weil es ist letztendlich so, ob Mensch, ob deutsche Person oder italienische Person, ich sehe mich in Deutschland als Deutsche, in Italien als Italienerin, aber vor allem sehe ich mich oder versuche mich immer da, wo ich bin, zugehörig zu fühlen. Und das macht mich irgendwie dann auch aus und deswegen sage ich auch gesegnet damit, weil das macht mich ein Stück weit einfach offener für alles und ja, dazugehöriger eben.
Also diese zwei Kulturen, zwei Länder, zwei Sprachen,
genau,
die du hast, das empfindest du selber als positiv, als Bereicherung und nicht als Hemmnis.
Auf jeden Fall.
Ähnlicher wie Rashin, die aus Rashin, kannst du eigentlich noch die Sprache deiner Eltern?
Ja, doch, ja.
Kannst du es manchmal auch einsetzen in Deutschland oder gibt es da wenig Gelegenheiten?
Ja, in der Schule mal, vielleicht mit einer Freundin, wenn wir uns mal privat unterhalten wollen. Klar, aber meistens Deutsch, zu Hause auch. Ich rede, also klar, meine Mama redet jetzt zum Beispiel Persisch mit mir. Ich antworte auf Deutsch, weil das ist halt einfach, ich habe es mir angewöhnt, auf Deutsch zu antworten, überall auch. Deshalb, ja.
Klar. Zurück zu Rosina, 21 Jahre alt. Was machst du?
Genau, ich mache eine Ausbildung zur Tanzpädagogin und wenn alles gut läuft, vielleicht auch zur Bühnentänzerin. Und was jetzt auch nicht sonderlich typisch ist und irgendwie auch aus dem Raster fällt. Aber
stellt man sich denn immer die Frage, ist das jetzt typisch? Kann ich das machen als junge Frau, als Mädchen? Also weil du das selber ansprichst, was nicht unbedingt typisch ist. Ist das ein Problem für dich?
Für mich persönlich nicht, aber ich begegne immer wieder, wenn ich das Thema Beruf überhaupt anspreche, Menschen, die erstmal die Augen weit aufreißen. Ja, das ist aber ein Job, da verdienst du nicht viel Geld. Ja, das ist aber jetzt nicht so die Norm. Da fällst du aber komplett aus dem Raster. Also da wird man auch schon manchmal mit Klischees, da kommen Menschen mit Klischees entgegen.
Hast du denn das Gefühl, mit Anfang 20 schon weit gekommen zu sein?
Ich würde sagen, das ist ein bisschen meine Lebensfrage. Ich fühle mich immer ein bisschen, als wäre ich für alles zu spät. Also ich habe zwar schon sehr viel erreicht für mein Alter, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin zu alt für die Ziele, die ich mir im Leben noch gesetzt habe.
Wie äußert sich das? Kannst du es ein bisschen erklären? Welche sind diese Ziele?
Also ich habe ganz große Ziele, möchte irgendwann vielleicht meine eigene Hochschule haben und allein
Tanz
die Tatsache...
unterrichten, Ballett unterrichten?
Genau, richtig. Und allein die Tatsache, man ist zu Ende mit der Ausbildung mit 24 und dann hat man in Anführungszeichen schon das halbe Leben hinter sich für so ein großes Ziel. Und das ist auch irgendwo immer wieder beängstigend.
Und wie gehst du damit um, wenn es dich ängstigt? Kannst du das wegdrängen?
Es ist schwierig, aber ich versuche es tatsächlich, weil das ist ja so mein größtes Ziel im Leben. Das ist das, was mich in der Schule jeden Tag antreibt und auch das, woran ich mich irgendwo festhalte. Und deswegen versuche ich das eher als Ansporn zu nehmen und nicht ganz als Gefahr quasi in der Zukunft zu sehen.
Mhm.
Genau.
Nehmen wir Helena Sattler mit in unser Gespräch, denn es könnte interessant sein, Rosina Maria Di Maio, für dich, weil sie in einem ähnlichen, in einem künstlerischen Bereich tätig ist. Helena Sattler, in Hamburg, glaube ich, erreichen wir dich.
Ich komme aus Hamburg, aber ich wohne in Berlin.
Also in Berlin, 23 Jahre alt, freischaffende Schauspielerin, eben in Berlin, genau. Und du hast das Schauspielstudium absolviert mit der Bühnenreife. Das ist das Prädikat, was man bekommt, wenn man es durchzieht, wie du das getan hast an der Fritz-Kirchhoff-Schule.
Genau, richtig.
Und Bühnenreife befähigt dich dann zu was? Was kannst du mit diesem Abschluss machen?
Also das ist eigentlich ja so der Abschluss des Studiums und sagt eben, dass man 3 Jahre lang die Schauspielschule besucht hat. Und das ist eben auch dann das, womit ich mich dann bei Theatern bewerbe. Also im Film-Fernsehbereich spielt das jetzt nicht so eine große Rolle. Da wird nochmal Wert auf andere Dinge gelegt. Aber ja, damit gehe ich dann quasi zu Theatern und hoffe, dass ich dort vorsprechen kann.
Mhm. Also das, und bis dahin bist du erstmal freischaffend, freiberuflich tätig zu sein. Siehst du das als Nachteil und willst gerne eine Festanstellung oder vielleicht sogar als Vorteil?
Also ich sehe das absolut als Vorteil. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr großes Geschenk für mich. Ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwo fest angestellt zu sein, also natürlich an einem tollen Theater einen 2-Jahres-Vertrag zu bekommen oder auch in eine Serie zu spielen, das wäre schon ein Traum von mir, aber ich genieße das sehr, dass ich im Moment, ich darf jeden Tag was anderes machen und ganz viele Projekte und viele Menschen treffen und ich finde das eigentlich sehr schön, nicht zu wissen, was kommt.
Helena, hast du das gerade mitbekommen, was Rosina Maria gerade sagte? Sie hat davon berichtet, dass sie so das Gefühl hat, mit allem zu spät dran zu sein. Kennst du dieses Gefühl?
Ja, ich glaube, gerade in diesen künstlerischen Berufen hat man das leider, weil man so viele Menschen sieht, die schon tanzen oder eben Schauspiel machen oder auch in anderen Bereichen sind, die das machen, seit sie halt ein Kind sind. Und gerade bei Schauspiel gibt es natürlich auch viele, die das schon machen, seit sie irgendwie 4 Jahre alt sind und vor der Kamera irgendwie groß geworden sind. Von daher hat man da, glaube ich, schon das Gefühl. Aber ich probiere mir da auch mal selber zu sagen, ich denke, dass eigentlich zu fast jedem, also vielleicht alles außer Kinder kriegen, ist zu fast jedem, zu jedem Zeitpunkt im Leben möglich.
So. Mhm. Wir sind jetzt zu viert und komplett. Ich möchte an euch alle eine Frage stellen, wie ihr mit dem Thema Gesundheit haltet. Wir sind ja alle gebeutelt durch die letzten 2 Jahre dieser Einschränkungen mit Corona. Helena, du vielleicht zuerst das Thema Gesundheit für dich selbst, für deinen Körper auf der einen Seite und andererseits diese gesellschaftliche Herausforderung. Wie gehen wir alle zusammen mit den Corona-Herausforderungen um? Ist das ein Faktor in deinem Leben jetzt, heute oder sagst du, gut, dass wir mal drüber sind, zumindest für den Sommer?
Also Corona beschäftigt mich jetzt im Moment nicht mehr so sehr. Also natürlich waren die letzten 2 Jahre also eine sehr, sehr starke Erfahrung und hat auf jeden Fall auch viel in meiner Wahrnehmung geändert. Also gerade so diese Planbarkeit. So vorher dachte ich, ja, es ist möglich, genau zu planen, wann man wo im Ausland ist oder wann man welche Treffen hat oder so. Und das ist mir schon bewusst geworden, dass das irgendwie alles nicht mehr so planbar ist. Gerade nicht, aber an sich auf jeden Fall das Thema Gesundheit. Also und vielleicht das auch durch Corona, dass ich einfach merke, das ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich, bis ich alt bin, super gesund sein werde.
Gehen wir hinüber zu Jonathan Borchers in Dänemark. Wie ist das bei dir? Machst du dir Sorgen um gesundheitliche Zukunft?
Ja, einerseits natürlich für mich selbst. Also ich glaube, jeder macht sich Gedanken, wenn mal ein paar Wehwehchen auftreten, was passieren wird. Und ich arbeite als Nebenjob, also in Deutschland, das ist jetzt natürlich pausiert, in einer Psychiatrie und bekomme dementsprechend sehr, sehr viel mit, was auch mentale Gesundheit angeht. Und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft nochmal viel mehr Fokus drauf legen müssen, dass es eben nicht nur körperliche Erkrankungen gibt, sondern auch ganz, ganz viele mentale Erkrankungen und dass die genauso schlimm sind wie körperliche. und dass wir auch da bei Kindern und Jugendlichen viel mehr aufpassen müssen und auch viel mehr beobachten müssen, wie es den Kindern geht und schauen müssen, dass wir viel mehr zum Beispiel Psychotherapie bekommen, dass wir einfach auch vielleicht Reform des Gesundheitssystems schaffen, damit eben auch mentale Gesundheit viel mehr angegangen werden kann.
Daran willst du mitwirken und mitarbeiten. Rashin, die Corona-Zeit für dich, war das sehr belastend?
Ja, am Anfang ziemlich. Es war ja plötzlich, man war Schock. Ich zum Beispiel selber war am Anfang okay, wenn man krank ist, dann hat man einfach keine Möglichkeiten mehr. Aber nach einer Zeit, ich meine, war ja 2 Jahre, ist ja schon relativ lange. Nach einer Zeit habe ich mir gedacht, okay, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Ich weiß, ich muss mich schützen. Ich ziehe eine Maske an, wenn ich rausgehe. Ich wasche mir meine Hände. So, man weiß halt nach einer Zeit so, wie das ist. Aber am Anfang war es halt ziemlich schwer. Man musste reinkommen. Erstmal, man hat sich viel Sorgen gemacht, um die Familie auch, um die Oma, dass die nicht krank wird, dass man da aufpasst, nicht zu viel Kontakt, dass sie halt wenigstens gesund bleibt oder generell die ganze Familie.
Jetzt haben ja viele gesagt, da ist damals bei den ganzen Entscheidungen, die getroffen wurden, getroffen werden mussten, ist viel über die Köpfe der jungen Leute hinweg entschieden worden. Rosina, wie siehst du das? Hättest du da gerne und deine Freundinnen und Freunden aus deinen Altersgruppen mehr Mitsprache gehabt, wie man mit Corona umgeht?
Also ich glaube, wenn man das Thema ein bisschen weiter auffasst, natürlich finde ich, dass Jugendliche generell viel zu wenig in Entscheidungen mit einbegriffen werden. Aber auch bei Corona natürlich. Also ich sag mal so, wenn man das Spektrum an der entscheidenden Masse erweitert, hat man auch einen breiteren Blickwinkel natürlich auf solche Themen. Dann hätte man vielleicht auch ein paar Problematiken ja, aus dem Weg schaffen können.
Ich sehe gerade an meiner Anzeigentafel, dass Tanja Rabe uns anruft als Hörerin. Guten Tag, Tanja.
Hallo, guten Tag.
28 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Was machst du im Leben?
Ich habe Jura studiert. Ich stehe jetzt kurz vor meinem zweiten Staatsexamen, bin gerade im Referendariat und wohne in Frankfurt.
Mhm. Und wenn man dich fragt nach den Herausforderungen, die du gerade im Moment in deinem Leben hast oder vor dir siehst, mehr Chance als Risiko oder umgekehrt?
Das finde ich eine ganz schwere Frage. Ich bin da hin und her gerissen. Also ich bin auch keine Freundin dieser extremen Redewendungen. Aber ich denke schon, dass es möglich ist, dass wir an einem Scheitelpunkt für unsere Zukunft stehen. Und den kann man natürlich so oder so sehen. Und ich würde das gerne optimistisch sehen. Und ich denke, dass die Erfahrungen der letzten Jahre, die Pandemie und natürlich jetzt auch der Ukraine-Krieg uns ein paar Sachen vor Augen geführt haben, die anfangs eine gute Idee waren und die vielleicht jetzt an die Situation angepasst werden müssen. Als Beispiel denke ich da an die Globalisierung. Wir haben natürlich alle, oder ich muss da immer an den Ursprungsgedanken der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft denken, dass natürlich Globalisierung auch Frieden fördert, weil wir miteinander im Gespräch sind und untereinander Handel treiben. Ich denke aber, dass uns in den letzten Jahren auch die Grenzen dieser Möglichkeiten vor Augen geführt wurden und dass es wichtig ist, dass wir auch wieder regionale Entwicklungen fördern, beispielsweise wichtige Produkte wie Medizinprodukte, Lebensmittel und vielleicht auch Computerchips in unserer europäischen Umgebung herstellen, in der wir sicher sein können, dass sie klimafreundlich zu uns gelangen und dass auch die fairen Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Und ich denke, das geht ja Nur durch so eine ein gemeinsames Anpacken vieler verschiedener Themen.
Ja, du hast jetzt schon die Antwort gegeben auf die Frage, die ich dir im Grunde stellen wollte. Wo siehst du dich denn selber in diesem Räderwerk? Du hast gerade fast ein Plädoyer für eine positive gesellschaftliche Zukunft entworfen. Wie siehst du denn deine eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten, die tatsächlichen und die praktischen?
Also ich denke, eine Mitwirkungsmöglichkeit ist vorhin auch in der Diskussion schon angesprochen worden. Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns da politisch engagieren und teilnehmen an Wahlen. Also engagieren muss jetzt gar nicht mal heißen. Jeder hat natürlich auch eine begrenzte Zeit zur Verfügung, dass man da jetzt irgendwie lokal irgendwo eintritt. Aber dass man jedenfalls sich Gedanken macht und seine Ideen einbringt. Und ich fände es hervorragend, wenn so eine Art Bürgerforum irgendwie regelmäßig gäbe. Das kann man ja auch an Wahlen koppeln, dass man aus der Mitte der Gesellschaft Leute rausgreift und sich die Ideen anhört. Denn auch was ich jetzt in Ihrer Sendung gehört habe, es gibt so viele tolle und positive Ideen, die man hören muss und auf ihre Umsetzbarkeit prüfen muss. Und ich denke, dass wir da ganz viel zusammentragen können, weil gerade die junge Generation, glaube ich, diese Sachen sieht und sehr engagiert ist.
Die Rosina, die nickt hier.
Ja, genau. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Und Ich finde, man muss nicht mal zwingend in den Aktivismus gehen. Es gibt so viele Menschen, wie du gerade auch sagtest, die nehmen sich die Zeit dafür, was ich auch sehr bewundernswert finde. Ich finde, jeder von uns kann einen kleinen Teil dazu beitragen, wenn wir einfach beispielsweise wie jetzt in der Diskussionsrunde einfach uns gegenseitig mit Themen aufklären und einfach eben zur Diskussion anregen und eben auch solche Themen ganz einfach auf den Tisch bringen. Und sowas finde ich sehr wichtig dann auch.
Tanja Rabe, vielen Dank für den Anruf. Ich habe den Eindruck, in 5 oder 10 Jahren werden wir Sie an verantwortlicher Stelle in der Politik wieder hören oder wiederfinden, um diesen Weg, den Sie uns da gezeichnet haben, eben auch umzusetzen. Vielen Dank für den Anruf. Wir kommen leider zum Ende unserer Sendung. Rashin, wie weit hast du heute Morgen schon im Internet rumgesurft? Spielen soziale Medien für dein Leben eine große Rolle?
Ja, schon. Also Social Media, ich bin auf Instagram, auf Snapchat, ja, das spielt schon eine Riesenrolle in meinem Leben.
Wie ist das bei Jonathan Borchers?
Also ich nutze eigentlich gar keine sozialen Medien, außer vielleicht YouTube, und ich weiß nicht mal, ob das als eines zählt. Genau, einfach weil ich gemerkt habe, dass mich so Plattformen, wo man sich ständig mit anderen vergleicht, also dass ich damit nicht gut umgehen kann. Und da ist mir mein Seelenfrieden ein bisschen wichtiger, als jetzt in Kontakt zu bleiben über Instagram.
Helena Sattler, wie schaut es bei dir aus? Surfst du viel?
Also ja, ich stimme da eigentlich Jonathan total zu. Ich nutze nur Instagram und auch als berufliches Tool, weil man einfach sehr viel erfährt über Produktionen, die es gerade gibt und was Schauspieler, Schauspielerinnen gerade drehen. Und da kriege ich schon sehr viel mit, aber probiere eben auch, dass ich das wirklich als berufliche Zeit ansehe.
Rosina, dich frage ich auch noch.
Also ich verstehe natürlich beide Kategorien, aber würde sagen, man kann über solche Plattformen auch einfach sehr viel Wissen teilen.
Und das ist dann der positive Aspekt. Können wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ich danke euch Vieren, die jetzt dabei waren, und den anderen Vieren ganz herzlich fürs Mitmachen und für die Anrufe von außen. Vielen Dank, dass ihr uns ein wenig Einblick gegeben habt in euer Denken und in euer Fühlen als junge Leute. Wir Älteren werden mal abgleichen, welches Bild haben wir von euch und welches habt ihr uns präsentiert. Ganz schnell noch, wir suchen für unsere Sendung am nächsten Freitag, am 10.06. Menschen, die eine Leidenschaft verfolgen, in der sie sich selbst verwirklichen, die vielleicht so auch ein Lebenswerk haben. Wenn Sie dazugehören, schreiben Sie jetzt an lebenszeit@deutschlandfunk.de, Telefonnummer dazu, dann sind Sie vielleicht in der nächsten Woche hier im Studio mit an der Sendung. Ich danke vielmals allen, die mitgewirkt haben. Susanne Zara hat diese Sendung strukturiert. Vielen Dank, Tom Blümel in der Regie. Allseits einen angenehmen Nachmittag. Andreas Stopp war am Mikrofon.